Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über die anhaltende Teuerung in Österreich, das Regierungsprogramm und die wirtschaftliche Lage in Österreich. Aber auch über ein paar Lichtblicke wie das Rekordergebnis des Wiener Flughafens sowie andere Entwicklungen von Aktien werden wir kurz sprechen. Außerdem gibt es ein Update zum Wirecard-Skandal und was das aktuelle Urteil für Anleger bedeutet. Themen heute sind: Warum wird 2025 wieder teurer? Die Wirtschaft in Österreich am Boden, was bedeutet das für uns? Sparen ist angesagt, wie gehen Politiker und Bürger damit um? Aber es gibt auch Positives zu berichten, wie eben die Rekordergebnisse des Flughafen Wiens und Neues zum Wirecard-Skandal. Und in diesem Sinne, hallo Philipp, schön, dass wir heute wieder einen Podcast aufnehmen gemeinsam.
Servus Matthias, ich freue mich auch und mein Start heute ist, glaube ich, nicht so spannend wie deiner, weil ich sitze zu Hause, aber wo sitzt du?
Ich sitze immer noch auf Mallorca, bin heute wieder am Rad gesessen, bin gerade auf dem Radurlaub da, habe schon vor ein, zwei Wochen davon geschwärmt, wie schön das Radfahren auf Mallorca ist und ich kann es wieder nur bestätigen, man hat tolles Wetter, mal mehr, mal weniger gut. Man hat super Radwege, auch neben den Hauptstraßen. Die Autofahrer sind extrem rücksichtsvoll und von dem her beste Konditionen, da Rad zu fahren. Und eigentlich jetzt, wo du sagst, wollte ich mir rausrechnen, wie viel Dividende man verdienen muss, damit man sich so einen Urlaub mal komplett finanzieren kann durch die Aktien.
Und auf was bist du drauf gekommen? Noch gar nichts.
Naja, noch gar nichts, weil das war jetzt ein bisschen zu stressig vom Radfahren, plus Podcast-Vorbereitung. Und das können wir vielleicht in der nächsten Folge dann einmal nachreichen. Ja, was hat sich bei dir getan letzte Woche?
Du, bei mir hat sich gar nicht so viel getan. Ich bin jetzt wieder zurück in Wien. Ich war ja auch in Kärnten. Seit Samstag am Abend sind wir wieder zurück. Und wir haben das schöne Wetter von Kärnten tatsächlich mitgebracht. Also in Wien ist jetzt zurzeit wirklich schönes Wetter, sehr warm. Also da kann man eigentlich auch schon Radl fahren gehen da in Wien. Super tolles Wetter.
Na, dann wissen wir schon, was wir nächste Woche machen.
Das schaut auf jeden Fall schon sehr gut aus, ja. Gut, dann starten wir mal rein, würde ich sagen. Also du hast ja schon angesprochen, wir haben sehr viele spannende Themen heute und wir merken es ja alle zusammen, die Preise ziehen wieder an. Ich war jetzt letzte Woche am Samstag in Kärnten war ich noch tanken und da habe ich gedacht, boom, also die Tankpreise sind angezogen, aber eigentlich ist das gar nicht so das Hauptthema, weil ich habe letztens gelesen, ich glaube, der ADAC hat das rausgeschrieben, dass eigentlich der Tank nicht das Problem ist von den steigenden Inflationsraten, sondern ganz viele andere Sachen. Was hast du da irgendwas rauslesen können jetzt?
Ja, also ich habe entdeckt, dass die Inflation einmal in den ersten zwei Monaten vom Jahr 2025 einmal wieder gestiegen ist. Nämlich jetzt im Februar lag die Inflation bei 3,3%, 3,2 hatten wir im Jänner. Der Dezember 2024, der dürfte irgendwo unter 3% gelegen haben. Genau, unter 3% gelegen haben. Und jetzt sehen wir schon, dass es wieder ansteigt, die Inflation. Warum? Vor allem Strom- und Gaspreise treiben die Inflation nach oben. Und da muss man halt auch bedenken, dass einige Förderungen jetzt auslaufen. Die Netzgebühren steigen, dazu haben wir einen Instagram-Beitrag gemacht. Und das führt dann wieder dazu, am Ende des Tages nicht nur das, aber unter anderem, dass die Inflation halt wieder ansteigt.
Und man darf ja nicht vergessen, weil es immer heißt, sinkende Inflation ist super. Am Ende des Tages wird es einfach nur langsamer teurer. Es wird ja nicht billiger dadurch. Das muss man immer anmerken, glaube ich, weil manche glauben ja, dass dadurch die Sachen billiger werden. Aber es kommt in den seltensten Fällen vor. Also bewusst habe ich das nicht oft wahrgenommen, dass irgendwas billiger worden ist. Oder hast du schon irgendwas wahrgenommen, dass es billiger worden ist?
Ja, also es kommt natürlich vor, dass Waren und Dienstleistungen günstiger werden, vor allem wenn mehr Wettbewerb in einer Nische besteht. Vielleicht ein gutes Beispiel, der österreichische Online-Broker-Markt. Also sobald Neo-Broker mit dem kostengünstigen Angebot nach Österreich rüberkommen, bin ich überzeugt davon, dass die Banken, die Broker in Österreich ebenfalls die Angebote attraktiver gestalten müssen, um mithalten zu können. Sprich, da wird ein Angebot, das eben jetzt Preis X hat, definitiv in Zukunft einen anderen Preis stehen haben. Aber es geht halt darum, um das große Ganze. Und da, so wie angesprochen, gibt es eben dieses Inflationsziel von der EZB, das liegt eben bei ca. 2%. Ist wichtig auch, dass wir Inflation haben, weil ohne eine Inflation, also ohne eine langsame Geldentwertung, hätten Unternehmen keinen Anreiz dazu, Geld jetzt auszugeben, Investitionen jetzt zu tätigen. Und das brauchen wir, oder wir brauchen Investitionen von Unternehmen, damit eben Wohlstand geschaffen werden kann, damit Arbeitsplätze geschaffen werden und so weiter. Von dem her wäre die Welt keine bessere, wenn wir in einer deflationären Situation wären. Auch vielleicht ganz, ganz wichtig, das mal besprochen zu haben.
Absolut. Und so wie du sagst, dann hätten die Unternehmen weniger Interesse dran, die wirtschaftliche Leistung zu bringen. Und wenn wir wirtschaftliche Entwicklung oder Leistung gleich mal als Thema hernehmen, da ist in Österreich die Entwicklung nicht so prickelnd. Die Konjunktur schwächelt ja. Es gibt jetzt mehrere Firmenpleiten und Arbeitsplätze gehen natürlich auch verloren dadurch. Also aktuell sind wir da ziemlich auf einem historischen Tiefpunkt. Also was du hast da auch was rausgelesen, gell, Matthias?
Genau, also die heimische Wirtschaftsleistung ist jetzt 2024 zum zweiten Mal in eine Rezession gerutscht und das voraussichtliche Minus des Bruttoinlandsprodukts oder das endgültige Minus des BIPs war sogar höher als erwartet. Und da gibt es ein nettes Zitat von Statistik Austria Generaldirektor Tobias Thomas, der sagt, dass Österreich damit die längste Schwächephase seit Beginn der entsprechenden Berechnung erlebt. Seit 1995 gab es so eine lange Rezessionsphase nicht mehr. Und das trifft nahezu alle Wirtschaftsbereiche, vor allem die Warenproduktion, der Bau und Gastronomie und Beherbergung. Der Handel kehrt Ende des Jahres 2024 auf einen Wachstumspfad zurück, sagt eben der Tobias Thomas von der Statistik Austria.
Und wenn man es noch weiter spinnt, nachdem man Rezession hat, ist das natürlich immer schlecht für die Unternehmen. Also 2024 haben wir 6.600 Firmenpleiten gehabt und dahingehend auch 30.000 Jobs, was da weggefallen sind. Im Vergleich dazu 2021 war es die Hälfte, unter der Hälfte sogar 3.000 Pleite nur, also Pleiten und 10.000 verlorene Jobs. Also man merkt es auch jetzt bei den Firmenpleiten und bei den verlorenen Jobs. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch wieder viele Firmeneröffnungen gegeben, weit mehr wie Pleiten, aber der Unterschied ist halt, dass da sehr viele Einzelunternehmer sind. Und da ist halt der Knackpunkt, die schaffen halt nicht so viele Arbeitsplätze. Und ja, also ist nicht unbedingt gut, dass wir jetzt so viele Firmenpleiten haben, wie es jetzt aktuell sind. Und uns stehen harte Zeiten bevor, glaube ich einmal. Oder was meinst du?
Ja, man muss dazu sagen, im Jahr 2023 haben wir knapp 5.500 Pleiten gehabt, im Jahr davor 5.000 Pleiten nahezu. 2021, der Vergleich ist jetzt ein bisschen nicht ganz die Wahrheit, weil wir hatten ja 2020 Corona. Vielleicht erinnerst du dich, da war dieser eine Virus, der aus China rübergekommen ist. Und im Zuge dessen hat man ja diverse Förderungen, Zuschüsse etc. an Unternehmen rausgehauen, hat quasi viele Firmen künstlich am Leben erhalten. Damals der Begriff Zombie-Unternehmen ein großer gewesen. Also man hat wirklich versucht, dass möglichst wenige aufgrund der Corona-Pandemie in eine Insolvenz schlittern. Das heißt, man hat natürlich künstlich Unternehmen am Leben erhalten. 2019, 2018 hatten wir ebenfalls doch über 5.000 Insolvenzen. Also wenn man jetzt die Zahlen vom Vorkrisenniveau hernimmt, dann natürlich immer noch gestiegen, aber jetzt nicht dieser drastische Anstieg, der so auf den ersten Blick da sich raus vielleicht ergibt.
Da stimme ich dir vollkommen zu. Ja, das muss man, wenn man es weiter nach hinten schaut, hinter Corona, aber so du sagst, irgendwie ist gefühlt, mit Corona ist irgendwie so eine neue Dekade gestartet, die irgendwie vorher irgendwie nichts leben lässt. Und das vergisst man ja gerne mal. Das ist echt total lustig.
Ja, es gab, war quasi eine Krise. Da gab es viele.
Ja, so. Ich weiß, was du sagen willst, das war die Krise, also damals war Krisen oder Krisenmodus und das war nicht unbedingt bekannt, da das hat noch keiner gekannt und lustig war es nicht, so haben wir ja alle miterlebt an der eigenen Haut sozusagen. Flughafen Wien haben wir heute auch mit dabei, weil zu Corona war ja das Thema, dass der Flughafen oder dass einfach alle Reisen, alle Hotels, alles nach unten gegangen ist, weil natürlich Lockdown war, wie wir alle wissen. Der Lockdown hat uns dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben, weniger zu fliegen. Und ja, das hat eine Zeit lang eigentlich negative Auswirkungen gehabt auf den Flugtourismus, generell auf den Tourismus. Und jetzt ist es umso spannender und umso besser, dass der Flughafen Wien erstmals die 1-Milliarde-Marke an Umsatz geknackt hat. Und das ist wirklich eine super Sache. Und Matthias, da hast du dich dabei noch mal genauer eingelesen.
Ja, also Flughafen Wien ist ja auch zu 40% in der öffentlichen Hand. Das heißt, dass die Stadt Wien, aber auch das Land Wien sowie Niederösterreich natürlich auch von diesen Gewinnen profitieren und sich der zukünftige Finanzminister über schöne Dividendeneinnahmen freuen darf.
Und da kommt sicher ein bisschen was rein. Also am Ende des Tages funktioniert das, glaube ich, ganz gut mit den Ausschüttungen. Und da wäre auch so wieder spannend, die OMV hat auch jetzt gestern oder vorgestern vermeldet, dass dieses Joint Venture, das schon lange, lange im, oder es war wirklich eine lange, lange Verhandlung, dass das Joint Venture mit Abu Dhabi endlich erzielt worden ist und die Petrochemie spart, also Borealis und ADNOC, glaube ich, dann fusioniert werden soll. Und wenn man so rausliest, das soll es dann 1 Milliarde an Dividenden fließen, also pro Jahr dann, das ist schon eine super Sache für den Standort Österreich, weil da natürlich auch Steuern drauf kommen. Also der neue Finanzminister wird sich sicher darüber freuen, weil die ÖBAG, also die österreichische Beteiligungs AG, ist ja zu, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 20% oder 30% in die OMV investiert. Somit profitiert der Staat auf der einen Seite durch die Dividenden und auf der anderen Seite auch durch die Steuereinnahmen. Also eine Win-Win-Situation, würde man sagen, für uns alle wahrscheinlich. Und ja, das schaut auf jeden Fall gut für uns aus. Wie?
Definitiv. Also die OMV und das neue gegründete Joint Venture, das soll ja in Abu Dhabi gelistet werden, aber später auch, habe ich rausgelesen, an der Wiener Börse notieren. Und bei so einer Bewertung dürfte das neue gegründete Unternehmen dann auch in den ATX einsehen, bis es soweit ist. Glaube ich, das müsste das Jahr 2028 dann sein, fließt natürlich noch viel Wasser die Donau hinunter. Aber was einmal ganz interessant wäre, nachdem das jetzt ein bisschen ein aktuelleres Thema ist, ob nicht einmal die OMV vielleicht Lust hätte, das Thema im Rahmen so eines Events, wie wir es ja schon vor einem Jahr mit der Vienna Insurance Group gemacht haben, einmal so ein bisschen diesen Deal gut erklärt, in den Vordergrund stellt, und uns einmal erklärt, was passiert denn da eigentlich überhaupt.
Also wäre wirklich spannend. Also wir arbeiten auf jeden Fall dran, dass wir da was auf die Beine stellen, würde ich jetzt einmal sagen.
War gerade News gedroppt?
Gibt's da News? Werden wir dann sehen. Wir arbeiten auf jeden Fall dran, dass wir da ein bisschen eine Sichtbarkeit nicht nur jetzt für die OMV jetzt oder für andere schaffen, sondern generell für den Kapitalmarkt in Österreich. Und ja, wenn man da
vor Ort Themen.
Genau, für die wichtigen Themen, die man dann von erster Hand bekommen kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um das Ganze, wie wir es ja immer wieder sagen, greifbar zu machen. Und da bin ich ja ein großer Fan davon. Ja,
Matthias. Eba. Wenn was nicht mehr greifbar ist, oder was nicht mehr greifbar war, war vor allem Geld, das in Wirecard-Aktien veranlagt war. Und jetzt kommt heraus, dass EY, also das Beratungsunternehmen, das die Bilanz der Wirecard attestiert hat, dass die Aktionäre nicht entschädigen müssen. Da hat man ja aufgrund dieses Skandals haben die Anwälte versucht, halt von mehreren Seiten Gelder einzuklagen. Und eine Möglichkeit der Anwälte war eben die Chance, das Ganze bei EY zu probieren, nachdem die ja die Bilanz bestätigt haben. Und ja, jetzt hat eben ein Gericht entschieden, dass EY Aktionäre nicht entschädigen muss. Und was ich ganz spannend fand in dem Artikel, wir können den gerne auch einmal verlinken, war die Tatsache, dass in Österreich die Schadenssumme bei durchschnittlich 37.500 Euro je Kläger liegt. Also mit so einem Betrag habe ich wirklich nicht gerechnet. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, Kleinanleger, die jetzt, sagen wir mal, die nur wenige 1.000 Euro verloren haben, die werden wahrscheinlich jetzt nicht sich der Sammelklage angeschlossen haben, weil es sich halt auch nicht überall lohnt, weil man ja bei den Sammelklagen, beziehungsweise bei dem Fall jetzt die weil die Aussicht auf die Rückerstattung, dieser Prozentanteil, ja, macht halt nicht für jeden Sinn, sich da mit dem zu beschäftigen. Aber 37.500 Euro je Kläger, das ist schon eine Hausnummer.
Das ist nicht schlecht. Also ich kenne immer nur die Geschichten von den Leuten, die Geld verloren haben, und das war die breite Masse. Und ich zähle mich wahrscheinlich einer der wenigen zu den Glücklichen, der wirklich zufällig damals, und das war wirklich reines Glück, mit Wirecard ein bisschen Geld verdient habe. Ich habe damals, glaube ich, bei 75 Euro gekauft und fast beim Peak oben verkauft. Habe ich gesagt, das war reines Glück. Und deswegen bin ich von den Zocking ist das falsche Wort, vom Trading halt irgendwie wieder weggegangen. Das ist absolut nicht meins. Das war reines Glück, deswegen langfristig macht viel mehr Sinn und am besten breit gestreut, weil dann tut das Wirecard Dilemma eigentlich gar nicht so weh, weil wenn man sich dann anschaut, den klassischen World ETF oder diverse Fonds, die haben Wirecard vielleicht so einen Bruchteil drin gehabt, und am Ende des Tages hat man das eigentlich fast gar nicht gespürt. Somit immer wieder unser Appell dran, breit streuen und das Ganze langfristiger betrachten und nicht irgendwie versuchen, glücklicherweise einzusteigen und wieder auszusteigen.
Jetzt muss ich dich fragen, Philipp, du sagst, du hast jetzt getradet mit der Wirecard-Aktie. Hast du die nicht mit einer langfristigen Orientierung gekauft?
Damals absolut nicht, aber es ist schon eine Zeit her. Also da, ich weiß nicht warum, das war so ein bisschen eine Hype-Aktie, glaube ich, damals auch. Das war so eine Zeit in den Medien, immer mal wieder. Ja, ich weiß gar nicht warum das so war, aber es war einfach so. Und ich habe einfach Glück gehabt, viele andere haben Pech gehabt, also wirklich massives Pech, wenn man da die Zahlen anschaut, 37.500 im Durchschnitt, das ist schon heftig. Also ja, und das, wenn man das bedenkt, dass das eigentlich ein Wirtschaftsprüfer oder das wirklich geprüft werden hätte sollen, und dann auf einmal 2 Milliarden verschwunden sind, so auf die Art irgendwo in einem asiatischen Regionalbank oder sowas, das ist halt schon ein Wahnsinn, ne? Also, da ist irgendwie einiges schiefgelaufen und kann ich nicht ganz nachvollziehen, dieses Urteil, weil es eigentlich meines Erachtens ein bisschen in deren Verantwortung liegt, aber ja, ich bin kein Oberlandesgericht. Somit kann ich da leider nichts entscheiden.
Ja, es gab oder gibt auf jeden Fall auch sehr spannende Podcasts zu dem Thema. Also jeder, der sich in den Fall Wirecard reinhören möchte, eine Empfehlung ist der Inside Austria Podcast vom Standard zum Beispiel.
Genau, ja.
Aber auch von Handelsblatt Crime erinnere ich mich an einen Podcast, die Wirecard Story, der war auch sehr, sehr gut.
Ja, es gibt einige, also ich höre mal, glaube ich, schon alle durchgehört und bei jedem hat es wieder so gewisse andere Sachen, was wieder neu sind, beziehungsweise neue Sichtweisen ein bisschen präsentieren. Das finde ich ganz cool. Also ich bin da voller Fan davon, von diesen True Crime Geschichten, überhaupt im Wirtschaftsbereich natürlich, da gibt es einige gute.
Kommen wir weiter zu einem großen Thema, zu einem Thema, das uns sicherlich die nächsten Jahre noch beschäftigen wird. Und zwar das Thema Regierungsprogramm. Und zwar, nachdem wir uns dazu vor allem die Meinung von Experten anhören wollen, haben wir halt gesucht nach aktuellen Statements diverser Ökonomen etc. Und ja, Philipp, wir sind da fündig geworden. Wir haben da 2 sehr gute Artikel gefunden, die wir sehr gerne in den Show Notes verlinken. Einmal hat sich das Gewinnmagazin mit dem Thema Regierungsprogramm beschäftigt und einmal Selektiv, das neue Medium für Wirtschaft in Österreich. Ich habe auch das Regierungsprogramm hier offen und ich habe nach dem Wort ETF gegoogelt, weil ich habe auf Twitter ein Bild gesehen, ein Screenshot von dem Regierungsprogramm, wo es um die steuerlichen Themen beim Kapitalmarkt ging. Und das ist natürlich das Thema, das uns hier auf diesem Kanal am meisten interessiert. Und dieser Punkt, steuerliche Themen am Kapitalmarkt, umfasst genau 4 Unterpunkte. Einerseits weitere Attraktivierung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Zweiter Punkt, Evaluierung von Möglichkeiten zur Vorsorge für junge Menschen, auch für Wertpapiere, Klammer, zum Beispiel ETF-Sparpläne. Der dritte Punkt, zeitnahe Umsetzung der Sozialpartnereinigung zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge, insbesondere des Generalpensionskassenvertrags. Und der vierte Punkt, der jährliche Freibetrag für Zuwendungen zur privaten Vorsorge, also Zukunftssicherung, Ausgaben für Versicherungs- oder Vorsorgeeinrichtungen, wie zum Beispiel Prämienzahlungen für eine Lebensversicherung, wird im Rahmen der budgetären Möglichkeiten angehoben. So, Wir haben da einmal das Wort Evaluierung und einmal budgetäre Möglichkeiten. Lässt natürlich viel Raum für Interpretationsspielraum. Am Ende des Tages können wir an dem nichts ändern, sind uns die Hände gebunden. Wenn man Geld investiert, wenn man veranlagt, dann sollte man das natürlich immer machen, weil man an den Unternehmen, in die man investiert, beteiligt sein möchte, weil man an den Gewinnen von den Unternehmen profitieren möchte in Form von Dividenden oder weil man vielleicht auch einen persönlichen Bezug hat, weil man vielleicht Mitarbeiteraktien kauft etc. Und alles andere, das ganze steuerliche Thema, das wir nicht beeinflussen können, das gestaltet sich gefühlt jede Legislaturperiode neu und sollte halt nie der erste Grund sein, warum ich investiere, aufgrund von irgendwelchen steuerlichen Anreizen. Andererseits ist es natürlich schade, dass wir in Österreich keinerlei steuerliche Anreize haben, die das Investieren, das langfristige Vorsorgen incentivieren. Ich schaue da nur rüber zu unseren Nachbarn nach Deutschland. Da gibt es einen Freibetrag von 1.000 Euro im Jahr, der steuerfrei aus dem Depot rausgezogen werden kann, sei es jetzt durch Dividenden oder Verkäufen von Aktien. Sowas hat natürlich eine Signalwirkung. Ja. Und hätten wir auch so etwas hier in Österreich, dann wäre die Vorsorge am Kapitalmarkt, vor allem die langfristige Vorsorge, da spreche ich jetzt nicht von deinen Wirecard-Tradings, wo du dir Monstergewinne ertradet hast, sondern da spreche ich wirklich für langfristige Vorsorge fürs Alter, dass es hier keine steuerlichen Anreize gibt. Das ist natürlich sehr schade, aber wir dürfen gespannt sein, welche Möglichkeiten für junge Menschen evaluiert werden oder auch nicht evaluiert werden. Wir werden sehen.
Und da fällt mir jetzt gerade eine lustige Geschichte ein. Zu meinem Kärntenurlaub. Am letzten oder vorletzten Tag waren wir auf dem Dobratsch. Super schön dort. Da ist sehr viel Schnee, muss man auch dazu sagen. Dort waren wir ein bisschen spazieren und wir waren mit dem Auto oben und da waren zwei Niederländer. Sind mit dem Bus raufgefahren. Und der Bus, das war so um 15 Uhr, der nächste wäre um 20 Uhr gefahren. Und da war auf dem Tag nicht viel los, weil das Wetter nicht so schön war. Also es war Schnee und bewölkt. Und hätten die 4 Stunden warten müssen. Haben wir so ein Herz genommen und sie haben uns gebeten, ob wir sie vielleicht mit runternehmen können von Dobratsch. Das sind gut 20 Kilometer bis nach Villach. Währenddessen beim Fahren sind wir halt so ins Reden gekommen, was sie so machen und so. Und dann sind wir auch auf das Thema Investieren gekommen. Und die haben das absolut nicht verstanden oder die haben das gar nicht nachvollziehen können, warum in Österreich das Thema ETF, Sparpläne, generelles Thema Investieren nicht übel ist. Die haben es gar nicht verstanden, dass das bei uns nicht normal ist, so wie bei ihnen. Das ist echt total lustig gewesen. Haben aber diskutiert, war echt sehr spannend, auch deren Sichtweise. Und also da sieht man auf jeden Fall, dass so das Thema Finanzbildung, das Thema Rahmenbedingungen seitens der Politik, wenn man also die Möglichkeiten hat, dass das dann viel breiter in der Masse ist und als normal angesehen wird, nicht so wie bei uns, als Teufelszeug so auf die Art. Und das habe ich echt total lustig gefunden. Das sind wieder Geschichten aus dem Alltag, kann man sagen, war echt total lustig. Und sie haben uns gleich vernetzt miteinander, wenn wir mal nach Amsterdam fliegen, dann werden sie uns einmal zeigen, wo die Börse ist und so weiter und so fort.
Toll. Ja, ich glaube, es sehr viele Menschen, vor allem auch in den nördlicheren EU-Ländern, haben verstanden, dass eben kein Weg an der Börse vorbeiführt. In Österreich dauert das halt alles noch einmal ein bisschen länger. Nochmal kurz zurück zum Regierungsprogramm. Da gibt es noch ein paar Kommentare von ein paar Leuten, die erwähnt werden wollen. Und zwar kritisiert die, wo war das? Ich habe es hier nicht offen.
Auf Selective, glaube ich, oder meinst du?
Ja, genau. Genau. Also die Hanna Lichtenberger von der Volkshilfe vermisst zum Beispiel Vermögens- und Erbschaftssteuern für Superreiche. Der Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien, Klaus Schwertner, sieht im Regierungsprogramm Grund zur Hoffnung und Zuversicht und appelliert, wir werden den Weg bewältigen, auch wenn er steiler wird. Der ehemalige NEOS-Abgeordnete Gerald Lorca bemängelt, dass auf den 211 Seiten ganze 175 Mal das Wort evaluiert vorkommt. Die geplanten Reformen im Pensionsbereich gehen ihm dazu noch nicht weit genug. Und das wird auch von der Monika Köppel-Turinia angesprochen. Sie sagt auch, besonders auffällig an dem Programm ist die Tatsache, dass alle Steuererhöhungen de facto fixiert sind, während gleichzeitig die Senkungen, zum Beispiel die Senkung der Lohnnebenkosten, unter Vorbehalt stehen. Dies führt zu einer Machtverschiebung zugunsten von Steuererhöhungen. Es gibt keine Garantie, dass die ohnehin besonders hohe Abgabenquote nicht weiter steigt. Auch häufig kritisch erwähnt wird das Thema des dritten Drittels der kalten Progression, die ist ja unter der letzten Regierung abgeschafft worden. Und da sagt eben die Monika Köppel-Torinier, besonders kritisch ist die Festlegung, dass das diskretionär zum bestimmende Drittel der kalten Progression nicht angepasst wird. Das bedeutet eine weitere Belastung der Arbeit und unter Umständen einen Anstieg der Lohnstückkosten, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber den Kaufkraftverlust in den Verhandlungen ausgleichen müssen. Es gibt da ein paar interessante Aussagen.
Heißt auf Deutsch, dass weniger netto vom Brutto überbleibt, wenn jetzt die kalte Progression wieder nicht angepasst wird an die Inflation, wie es eigentlich vorgesehen wäre. Jetzt nicht auf die Lohnstückkosten, aber wenn man es auf die Arbeitnehmer, auf die runterbricht, weil so steht es eigentlich bei der Abschaffung der kalten Progression eigentlich auch drin.
Ja, die ersten zwei Drittel werden die Lohnstufen angehoben, aber das letzte Drittel hat man sich darauf verständigt, dass man das immer individuell entscheiden möchte, wie das verteilt wird. Und im letzten Jahr war das eben so, dass da vor allem sozial Schwächere davon profitiert haben, weil die quasi dann mehr Anpassung erhalten haben. Und jetzt ist es eben so, dass das dritte Drittel erst gar nicht ausgeschüttet, gar nicht zurückgeführt wird, sondern gleich dem Budget wieder zufließt. Also ja, eine insgeheime kleine Steuer, ein steuerlicher Nachteil einfach für Arbeitnehmer.
Was ich ganz arg finde, und das steht anscheinend auch schon ziemlich fest, ist einmal die Geringfügigkeitsgrenze, die sie jetzt eingefroren haben. Die haben sie ja gerade erst 2025 erhöht auf 551, XY. Und früher war es ja so, also vor diesem Regierungsprogramm, dass Krankenversicherung nicht notwendig war. Unfallversicherung war man automatisch beim Arbeitgeber mitversichert, aber Krankenversicherung war nicht notwendig. Und jetzt muss man das dazu nehmen oder wird das jetzt verpflichtend? Und da kommen nochmal 3,89% auf den Arbeitgeber und auf den Arbeitnehmer zu jeweils. Also das ist schon, finde ich, nicht so schlecht. Also dass man da die Geringfügigkeit eigentlich, die so ziemlich so dieser heilige Gral teilweise war zum Dazuverdienen, auch für die in der Karenz zum Beispiel und so weiter, oder Studenten, ist das jetzt gar nicht so gut, finde ich. Aber ja.
Ich finde es wiederum gut. Also ich finde das mit der Krankenversicherung sehr positiv anzumerken, weil wenn du jetzt geringfügig verdienst und Student bist, bist du ja nicht krankenversichert, sondern da gibt es nur eine Pflichtversicherung. Und das heißt, wenn du jetzt Use Case, du bist Student aus dem Ausland, aus einem EU-Ausland, kommst nach Österreich, ziehst in eine WG, studierst mehr oder weniger Vollzeit, hast einen geringfügigen Job nebenbei, glaubst, es ist alles erledigt. Und auf einmal wirst du krank, gehst zum Arzt und kommst drauf, oh, ich habe ja gar keine Versicherung. Und das war schon, also das habe ich teilweise sogar auch ein, zwei Mal erlebt, dass quasi Mitarbeiter von mir, zufällig so wie in dem geschilderten Fall, dann beim Arzt gewesen sind und dass der Arzt dann gesagt hat, sie sind nicht versichert. Das heißt, der geringfügige Mitarbeiter hat sich dann immer noch selbst versichern müssen. Und wenn jetzt eben wenn jetzt die Krankenversicherung bei der Geringfügigkeit auch schon dabei ist, sehe ich das eher als großen Vorteil für jeden, der eben geringfügig arbeitet.
Ja, wenn man es von der Sichtweise sieht, dann macht es auf jeden Fall wieder Sinn. Also direkte Beispiele. Was auf jeden Fall mal positiv ist und was eigentlich schon lange gefordert wird und lange nicht passiert ist, Schwerarbeiterregelung, dass jetzt die Pflegepersonen auch mit aufgenommen werden. Das finde ich sehr gut, weil ich bin selbst mit einer Krankenschwester zusammen und bin ja selber bei der Rettung gefahren. Ich meine, die Rettung ist jetzt nicht unbedingt dabei, aber grundsätzlich das Krankenhauspersonal, das ist schon ein Wahnsinn, was die da leisten und leisten müssen, und dass sie dann eigentlich da gar nicht drin waren in der Schwerarbeiterregelung, war eher Wahnsinn. Deswegen bin ich da voll dabei, dass das passieren sollte. Das finde ich auf jeden Fall ein ziemlich positiver Schritt und eine schöne Ausführung. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, und du hast ja schon gesagt, Evaluierung kommt sehr oft vor. Vorsorge für Junge mittels ETFs als Beispiel. Wie man sehr oft hört und wie man es auch immer wieder bei den Medien rausliest, wenn es nicht explizit drin steht, dann, oder wie das explizit ausschauen soll, wird schwierig, das umzusetzen, oftmals oder in welcher Form auch immer. Die nächsten 2 Jahre glaube ich sowieso nicht, dass irgendwas passiert im Sinne von Erleichterungen, weil das haben sie ja schon bei der Regierungspräsentation da gesagt, dass die nächsten 2 Jahre einmal unterm Sparen steht. Es werden 2 harte Jahre jetzt geheißen und dann unter Vorbehalt, wenn das Budget wieder saniert ist oder soweit saniert ist, dass man was ausgeben kann, können wir wieder vielleicht solche Sachen machen oder drüber reden. Also ich bin wirklich gespannt. Wie du schon angesprochen hast, wir können es eh nicht ändern. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn da schon was gekommen wäre, auch wenn es nur so ein Freibetrag wäre wie in Deutschland, wäre auch schön gewesen. Aber ist leider nicht so und wir können nur warten und schauen, was so passiert.
Ja, ich bin noch vom letzten Mal noch eine Antwort schuldig. Ich habe letztes Mal stand ja noch nicht fest, wer denn bei uns Finanzminister wird und jetzt steht es fest, der Markus Marterbauer darf das Finanzministerium besetzen. Und wer ist Markus Marterbauer? Er ist Ökonom, Chefökonom bei der Arbeiterkammer in Wien und verfasst auch einige Publikationen. Und aus diesen geht jetzt nicht hervor, also das habe ich mir dann angeschaut, wie steht er denn zum Thema KEST? Und es ist jetzt nicht so eindeutig herauslesbar, ob er für eine Erhöhung der KEST ist oder für ein progressives KEST-System. Aber er will auf jeden Fall, und das merkt man sehr deutlich, höhere Steuern auf Kapitalerträge. Das Gute für uns jetzt, fordern kann man viel, aber für eine derartige Änderung wäre eine Verfassungsmehrheit erforderlich. Denn beim Entbesteuerungsgesetz handelt es sich um ein Bundesverfassungsgesetz. Und solange man das nicht ändert, darf die KEST nicht weniger als 20%, aber auch nicht mehr als 27,5% tragen.
Das heißt, 75% der Stimmen brauchen wir.
Genau, richtig, 75 plus 1.
Sehr gut, okay, das ist ja dann doch nicht so leicht zum Durchbringen, wenn man es jetzt in Richtung Erhöhung bringen will. Also dann schaut das eher dann noch aus, dass er mal wahrscheinlich so in die Richtung bleiben wird. Aber wie gesagt, wir werden sehen, weil überall oder in vielen anderen Bereichen, als wurscht, ob man jetzt noch nach Deutschland schaut oder in andere Länder, das Thema ist grundsätzlich am Schirm, das Thema Vorsorge. Und ja, wir werden sehen, was da wirklich rauskommt. Also ich hoffe positiv, weil Finanzbildung ist ja integriert worden jetzt ins Regierungsprogramm. Das ist jetzt als wichtiger Punkt, aber es war es vorher auch schon. Also
ja, dem würde ich jetzt nicht so viel abgewinnen. Das heißt ja alle Jahre mal wieder. Ich würde auch noch eins gerne erwähnen, was er zum Thema Budgetkonsolidierung erwähnt hat. Da ist er bekanntlich ein Freund von Vermögenssteuern. Er will auch gleich gerne die Körperschaftssteuer anheben. Im Regierungsprogramm steht beides nicht. Also da konnten sich ÖVP und NEOS durchsetzen. Also es ist im Regierungsprogramm keine Rede von einer Erhöhung der Körperschaftssteuer oder eine Steuer für, ja, halt eine Schenkungssteuer, eine, jetzt fehlt mir das Wort, Philipp, hilf mir, eine Reichensteuer, eine...
Ja, Reichensteuer, Vermögenssteuer.
Vermögenssteuer, das ist genau, steht nicht im Regierungsprogramm. Aber wo er aufgefallen ist, und das ist mir damals aufgefallen, vor 1,5 Jahren, als ein großer Österreicher von uns gegangen ist, nämlich der Dietrich Mateschitz, war am selben Tag der Twitter-Post von Markus Marterbauer wie folgt, Zitat, mein Beileid gilt der Familie Mateschitz, gleichzeitig davon betrauern, dass es keine Erbschaftssteuer gibt. Sie würde jetzt mindestens 3 Milliarden Euro für den so dringend benötigten Ausbau der sozialen Pflege mit besseren Leistungen und Arbeitsbedingungen bringen. Also das ist schon ziemlich, also das ist, da hat er sich in meinen Augen für mich persönlich unsympathisch gemacht. Also an einem Tag, wo eine Person stirbt, die in Österreich eine Firma gegründet hat, mehrere tausende Mitarbeiter beschäftigt auf der ganzen Welt, hier seit Tag 1 Steuern zahlt, immer noch in Österreich ansässig ist. Dazu sagen, ja, mein Beileid, er ist jetzt tot und hätten wir eine Erbschaftssteuer, würden wir jetzt 3 Milliarden Euro bekommen. Das, finde ich, geht unter die Gürtellinie.
Ja, finde ich auch nicht gut, absolut nicht gut. Wurscht, wie man zu dem Thema Vermögenssteuer und so weiter steht, aber so wie du sagst, zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt passend. Ja, also man sieht auf jeden Fall, er würde gern gewisse Steuern einführen, um irgendwie das Budget zu sanieren und auf breiteren Schultern, so wie sie es sagen. Und da haben sie sich jeweils einmal geeinigt, dass eine Bankenabgabe bzw. eine Erhöhung eigentlich kommen soll. Also bis 500 Millionen habe ich rausgelesen. Und das ist schon eine Hausnummer, weil jetzt liegt sie bei darunter und da gibt es ja wirklich einige Stimmen aus der Wirtschaft, auch aus dem Bankenbereich, die das absolut nicht gut finden. Wie zum Beispiel der Erste Group Chef Peter Bosek, das sagt er, dass das schon ein ziemlich, er kann es zwar nicht ändern, das sagt er auch, aber auf der anderen Seite ist das sehr viel zum Zahlen ist, weil in vier anderen Ländern zahlt er auch schon Bankenabgaben und jetzt wird es in Österreich nochmal erhöht und das ist, wenn man es rausrechnet für Österreich fürs 2024er Jahr sind also 4-5% vom Gewinn, trotzdem ist es meines Erachtens nicht unbedingt die beste Variante, weil wenn man sonst den Kapitalmarkt nicht unbedingt als wichtig erachtet für Einnahmen, für ÖBAG, Stichwort ÖBAG wieder mal, dann warum soll man dann auch die Banken wieder abschöpfen sozusagen, wenn es auf der anderen Seite über Dividenden vielleicht auch gehen könnte und weniger diesen Wirbel machen würde oder weniger dieses, abschöpfen Charakter hätte. Ne? Also das wäre meine Meinung eher mehr in Richtung Stärkung des Kapitalmarkts und so Einnahmen generieren, weil so viele Milliarden oder hunderte Millionen, was da ins Ausland fließen, da wir nicht so investiert sind, wie wir es sein könnten, eigentlich schade, dass das nicht über andere Wege funktioniert.
Jetzt musst du kurz erklären, was fließt ins Ausland und warum?
Stimmt, die Dividenden, also die Ausschüttungen von den Unternehmen fließen größtenteils, also ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob die Zahl stimmt, aber ich glaube so 60 bis über 60% der österreichischen Unternehmen sind in ausländischen Händen, kannst du sagen, oder das ATX halt. Somit fließen die Ausschüttungen von den Unternehmen ins Ausland größtenteils. Somit entgehen uns Steuern, aber auch Einnahmen, oder die Ausschüttung für den Staat. Und das ist eigentlich eher problematisch, weil das wäre natürlich bei uns besser aufgekommen. Und da reden wir nicht von 10 Millionen, sondern reden wir von hunderte Millionen oder vielleicht sogar Milliarden Euro. Und deswegen wäre halt relevanter und wichtiger, den Kapitalmarkt mehr reinzubringen, also als wichtigeres Utensil und nicht als Gegner oder als negatives Instrument. Und da hat auch der Christoph Boschan, der Chef von der Wiener Börse, finde ich ein ganz gutes Zitat gebracht in einem Artikel, dass die Staaten mit entwickelten Kapitalmärkten viel schneller wachsen, nachhaltiger wachsen und sich auch schneller erholen von Krisen. Und auch die Kapitalmarktorientierung vom Pensionssystem, wenn man wieder zurückgeht auf das Thema Pensionssystem, gleich mehrere Probleme lösen könnte. Und ich persönlich denke jetzt da wieder an das Thema Schweden, weil die haben ja eine Kapitalmarktbindung dabei beim Pensionssystem, die einfach den Kapitalmarkt mit einbindet und das wäre meines Erachtens eine gute Alternative zur Finanzierung oder zur Unterstützung, das ist glaube ich das bessere Wort. Was ist da dein Zugang, Matthias?
Na, ziemlich wurscht, würde ich sagen, weil für solche Umsetzungen braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und die gibt es mit der jetzigen Regierung einmal sicher nicht. Von dem her, let's see, was in den nächsten oder was in ein paar Jahren dann diskutiert wird. Kurz und knackig.
Ja, das stimmt, ja. Wir können es nicht ändern.
Was wir aber ändern können, ist das Unterhaltungsprogramm vom Wochenende. Beziehungsweise ändern will ich es nicht. Samstag, 8.3. ab 10 Uhr im Austria Center Vienna. Der Börsentag in Wien, mit dabei unter anderem der Erwin Hof von der Wiener Börse, der startet gleich um 10 mit einem spannenden Vortrag. Auch der Thorsten Tiet vom Aktienfinder, der Markus Jordan von Extra ETF und viele, viele mehr sind am Börsentag vertreten mit spannenden Vorträgen, mit Ständen, wo man quasi sich informieren kann. Viele Online-Broker sind auch vor Ort, also die Dalat Bank ist natürlich wieder dabei. Scalable Capital ist dabei, Flatex ist dabei, Smart Broker Plus wird dabei sein. Also ein buntes Programm und für jeden, der sich über das Thema Investieren in Österreich informieren möchte, auf jeden Fall ein Pflichttermin am Samstag. Und Philipp und ich werden natürlich auch dort sein.
Genau, wir werden es da wahrscheinlich relativ länger Zeit nehmen und ein bisschen durchschauen und mit den Leuten ein bisschen reden und lustigerweise die ein oder anderen Leute treffen wir immer wieder dort oder die treffen dann auf uns, sagen, ich kenne euch und dann haben wir schon echt nette Gespräche gehabt. Also ich freue mich schon drauf, wird ganz, ganz nett wieder, glaube ich, und ganz interessant auch wieder. Es gibt wieder ein paar neue Sachen und der, wie du schon angesprochen hast, der Vortrag von Erwin Hof ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Das wird sehr, sehr spannend. Der kommt ja direkt von der Wiener Börse und hat dann gute Einblicke oder gute Informationen für uns Privatanleger. Und das ist ganz, ganz cool, glaube ich.
Absolut. Ich sehe gerade, Community-Frage ist leer, in der Vorbereitung nichts drinnen. Liegt jetzt nicht daran, dass wir keine Fragen in petto hätten von unserer Community, die wir beantwortet hätten, sondern es liegt eher daran, dass wir die vergessen haben einzufügen. Und anstatt einer Community-Frage würde ich jetzt gerne so ein bisschen einen Ausblick geben, was denn auf den Finanzen verstehen Kanälen in den nächsten Wochen, Monaten so zu erwarten ist. Wir werden in den nächsten Wochen auch über das Thema betriebliche Altersvorsorge mit einem Experten-Duo aus diesem Gebiet sprechen, was vor allem für Selbstständige sehr interessant sein wird, aber auch natürlich für Arbeitnehmer, weil wer kennt es nicht, diese Briefe, die einmal im Jahr im Briefkasten liegen, wo dann draufsteht, so und so viel Prozent hat das Produkt, die Altersvorsorge erwirtschaftet und man sich selbst denkt, ja gut, aber was heißt das eigentlich? Also da werden wir Licht ins Dunkle bringen. Wir werden auf YouTube weitere Inhalte liefern, sowas wie zum Beispiel die besten ETF-Sparplanbroker in Österreich, aber auch das Thema Dividendendepot anschauen. Wo macht es denn Sinn, ein Depot zu öffnen, wenn ich konkret auf dividendenstarke Aktien setzen möchte? Wir schauen uns auch an, welche Auswirkungen die Quellensteuern konkret in dem Beispiel einmal auf Deutschland auf eine Dividende haben. Wie viel bleibt denn wirklich netto übrig für uns Österreicher und kann quasi die hohe Steuerbelastung auch ein Grund sein, Aktien zum Beispiel aus Deutschland oder der Schweiz zu meiden? Das und vieles mehr schauen wir uns auf unserem YouTube-Kanal an, also dort Finanzen verstehen. Gerne abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Den Podcast kannst du gerne auf deinem bevorzugten Podcast-Portal bewerten. Wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung und nehmen Kritik und anderes Feedback gerne per Mail an office@finanzenverstehen mit dem Betreff Podcast gerne auf.
Genau, das ist eigentlich so ziemlich alles heute. Also da, ich glaube, viel mehr Themen haben wir heute nicht. Wir sind eigentlich so ziemlich am Schluss. Dann bedanke ich mich, Matthias, dass du dir wieder Zeit genommen hast, aus Spanien live zugeschalten sozusagen. Live ist es dann nicht mehr, aber zugeschalten. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Urlaub. Du bist eh bald wieder da, also spätestens am Samstag, weil das ist ja der Börsentag. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und ja, wenn, wie du schon angesprochen hast, wenn es Fragen, Anregungen oder auch Themenvorschläge oder Wünsche gibt, immer her damit. Wir schauen, dass wir das dann drüber sprechen und schauen, was wir da rausholen können. Das heißt, nicht nur dich als Fragensteller zufriedenstellt, sondern auch andere, die Frage vielleicht noch nicht haben, aber vielleicht doch irgendwie haben, erklärt wird. Und ja, danke Matthias für deine Zeit.
Philipp, liebe Grüße nach Wien. Ich freue mich auf Samstag. Bis bald.
Ciao, servus.